Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Und ich möchte, bevor ich beginne, noch einmal stille werden. Herr, ich bitte dich jetzt um deinen Segen, Herr, dass du mich zum Segen lassen möchtest, Herr, für meine Brüder und Schwestern, Herr, dass du durch mich wirkst, Herr, denn ich kann nichts aus mir heraus bringen. Alles müssen wir von dir empfangen, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, sei uns gnädig, Herr, und gebrauche mich. Amen. Wir haben ja eine Textfolge und sind im Thessalonikerbrief im zweiten Kapitel. Und ich möchte uns das eingangs einmal verlesen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken und muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden und der Herr verzehren, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das ist hier in der Text und möchte einleitend einmal auf diese Situation eingehen. Ich finde es sehr interessant, eben, wie eben das hier beschrieben wird. Da muss wohl ein böses Gerücht aufgekommen sein, dass die Entrückung, die Vereinigung schon gewesen ist, dass sie es verpasst hätten. Es ist jetzt ja schon gewesen und dann das bange Fragen, Hoffen, oder eben eher das bange Fragen und die Angst eben, haben wir es verpasst, sind wir nicht dabei, was wird aus uns jetzt? Waren wir vielleicht nicht gläubig genug? Hat uns Gott verworfen? Und dieses bange Fragen, was eben hier eben zum Ausdruck gekommen oder kommt, ich finde es teilweise so aktuell, weil doch diese Anfechtung uns auch hier und da treffen, wo eben unser Glauben erschüttert wird, wo wir in Nöten sind, Zukunftsängsten und vielleicht auch eben die ähnlichen Fragen haben wie die Thessalonicher eben, ist Gott noch bei uns, hört er mich noch, bin ich noch in seiner Gnade oder habe ich vielleicht meine Gnade sogar verspielt, die Heilsgewissheit, die dann eben vielleicht sogar erschüttert wird. Und ich finde es so fantastisch, wie eben Paulus eben hier eben darauf antwortet und sagt, lasst euch durch niemanden in irgendeiner Weise verführen. So als wenn er heute zu uns sagen würde, lasst euch nicht kirre machen, wie man so neudeutsch sagt, oder irre machen von irgendeinem, ja, von irgendeinem Gerede, von irgendwelchen Stimmen, von irgendwelchen, wie heißt es hier, von einem Geist, noch durch ein Wort und noch durch einen angeblichen Brief von uns, sondern haltet euch an das Wort Gottes. Haltet euch daran, was eben euch gegeben ist in dem Wort Gottes. Haltet dich, so würde man, so klingt es bis heute eben, haltet dich an Jesus Christus und an sein Wort. Und wir haben so wunderbare Aussagen Gottes, wie er eben zu uns steht. Ich möchte nur ein, zwei Verse uns einmal weitergeben. Wenn es zum Beispiel im Jesaja 1 im 18. Vers heißt, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Diese Sündenvergebung, die wir in Jesus Christus haben dürfen, dass wir angenommen sind in Jesus Christus, das ist eben eine Gewissheit, die wir haben dürfen, weil es steht in seinem Wort. Und dass er uns von allen Seiten umgibt und bei uns ist bis ans Ende der Tage. Auch das sind Worte, die Hoffnung machen, die Trost geben und an die wir uns klammern dürfen und festhalten dürfen. Und die in unserem Leben, wie ein Prediger so schön formuliert, immer verfelsen dürfen. Ein Fels werden, auf dem wir stehen dürfen und nicht wanken. Und das möchte ich uns einleitend eben mit auf den Weg geben, dass wir eben uns an seinem Wort klammern und festhalten und ihn zu uns reden lassen und uns eben diesen kostbaren Samen, den wir eben in seinem Wort haben, nicht rauben lassen. Und interessant ist eben hier, geht es um die Wiederkunft Jesu und auch was eben unbedingt vorher geschehen muss. Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, so gibt es viele Stellen, die eben von der Geschichte oder von den Begebenheiten eben berichten, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt, bevor er sein Reich errichtet. Und es sind zwei Ereignisse, die uns ziemlich deutlich geschildert werden. Es ist einmal eben die Entrückung der Gemeinde, die Vereinigung mit dem Lamm, die Hochzeit des Lammes. So wird es uns sehr oft eben beschrieben in diesem Zusammenhang, wo eben Jesus die Seinen sammelt, die Toten und die Lebenden in einem Nu. Und auf der anderen Seite eben auch, was hier in einem Atemzuge genannt wird, eben ja die Wiederkunft Jesu, der Tag des Herrn, wo er sein Reich aufrichtet und eben den Antichristen eben besiegt und sein tausendjähriges Friedensreich errichtet. Und nun könnte man eben sich mit diesen Dingen theologisch sehr intensiv befassen, wie es auch viele schon gemacht haben, und hineinschauen, wann wird dieses sein? Ist erst die Entrückung, ist sie vor der Trübsalzeit, während oder vielleicht auch erst nach? Und da gibt es sehr, sehr viele, soll ich sagen, theologische Theorien, Ansichten, und die sich auf das Wort natürlich stützen. Aber ich möchte dabei eigentlich gar nicht stehen bleiben. Es ist für mich ein Stück weit ein Geheimnis. Tag und Stunde weiß niemand. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe so drüber nachgedacht, eben, was bedeutet das für mich persönlich? Ist es für mich persönlich entscheidend wichtig, dass ich weiß, ob die Entrückung, wann die Entrückung stattfinden wird, ob ich in die Trübsalzeit hineinkomme oder nicht? Und ich muss feststellen, was würde das ändern, wenn ich jetzt wüsste, ich komme nicht in die Trübsalzeit? Die Entrückung wird in einem Nu sein. Gut, vielleicht eine gewisse Erleichterung, denn wir wissen, in der Trübsalzeit sind große Nöte, die auf die Erde zukommen. Wenn es heißen würde, nein, erst am Ende, würde ich vielleicht in etwas furchtsam werden. Und auf der anderen Seite könnte ich sagen, ja, wenn der Antichrist noch nicht da ist, dann kann ich die Hände entschuldigen, ja, dann habe ich ja noch Zeit. Also wäre aber eigentlich auch nicht die richtige Einstellung und würde auch mir nicht entsprechen, muss ich sagen. Also es hätte für mich keine direkte Veränderung. Und auf der anderen Seite eben, wenn ich sagen würde, ich habe noch Zeit, naja, es gibt ja auch Menschen, die die Entrückung nicht miterleben, die schon vorher heimgeholt werden. Und dann kann der Tag des Herrn schneller kommen, als man glaubt, für einen persönlich. Und von daher muss ich sagen, ist es für mich nicht unbedingt entscheidend zu wissen, wann genau die Entrückung sein wird. Ich weiß aber eines ganz mit Sicherheit eben, dass ich mich auf Jesus verlassen kann, dass er bei mir ist, egal durch welche Zeiten es gehen wird und welche Schwierigkeiten auf mich, auf uns zukommen werden. Er ist bei uns und er gibt uns die Kraft, das, was wir tragen, ertragen müssen, eben zu tragen, weil er bei uns ist und uns beisteht. Und so dürfen wir eben in letzter Instanz uns geborgen wissen in seiner Hand. Und ich finde es erstaunlich, wenn wir hineinschauen, fast immer, wenn Jesus von der Endzeit spricht, wenn die Jünger ihn fragen, wann wird das geschehen, wann wirst du dein Reich errichten, kommt zunächst erstmal eine ernstliche Ermahnung. Habt Acht, dass euch niemand verführt, wie es in Matthäus zum Beispiel heißt. Die Endzeit und die Verführung, die sind beide sehr dicht beieinander, wenn wir hineinschauen. Und wo Jesus dann eben auch fragt, in diesem Zusammenhang, werde ich noch den Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Das war sicherlich keine rhetorische Frage. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir eben festhalten an dem Wort Gottes, dass wir uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lesen, dass wir wissen, was darin steht, auch wo es steht, dass wir eben nicht so schnell verführt werden und dass wir eben nicht abfallen vom Glauben. Und nun möchte ich einmal ein wenig eingehen auf eben das Wann, wann eben das geschehen wird, die Entrückung, der große Tag des Herrn. Wie ich schon sagte, es gibt da eben viele große und auch kleine, die sich mit dieser Frage sehr intensiv befasst haben. Das kann hingehen bis zu dem eben, dass jemand dann ausgerechnet hat, wann das Datum genau sein wird, wann der Herr wiederkommt. Ja, er ist immer noch nicht da, das Datum ist schon lange überschritten und wie es eben, wie ich schon sagte, in Vers 36 im 24. Kapitel von Matthäus sagt Jesus selber, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber es gibt eben Hinweise und das lesen wir auch eben, wie Jesus eben sagt, seht euch den Ölbaum an und die Bäume, wenn sie ausschlagen, dann seht ihr, dass der Sommer nahe ist. Und so gibt es eben auch Hinweise dafür, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt. So die letzte Zeit. Und wenn wir dann hineinschauen, im Matthäus-Evangelium stehen sehr viele Dinge darüber, wo er sehr deutlich Bezug nimmt. Markus, eigentlich in allen vier Evangelien, Offenbarung, die Briefe der Thessaloniker, die beiden zeigen uns sehr deutlich auf, was eben sein muss. Und so möchte ich einige Dinge zusammenfassen. Zunächst einmal Matthäus-Evangelium finde ich es so interessant, wo eben Jesus eben auch von dieser endzeitlichen Phase, möchte ich es mal benennen, spricht. Im 24. Kapitel und im 8. Vers lesen wir eben, dies alles ist der Anfang der Wehen. Ich finde es so interessant, wie Jesus eben diese, soll ich sagen, endzeitliche Phase vergleicht mit der Geburt, mit Wehen. Es ist also nicht ein homogener, kontinuierlicher Verlauf, wo man sieht, das kommt, das kommt, das kommt, sondern es ist eher wellenartig, so eine Wehe, die eben dann da kommt und es gibt ja eben auch verschiedene Wehen, es gibt da die Senkwehen, die so zu Beginn sind, wo das Kind in Position gebracht wird und dann nehmen die Wehen dann immer mehr zu und immer mehr an Heftigkeit und so eben lässt sich das hier auch vergleichen. Diese ganzen Dinge, die uns hier im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, die Jesus selbst sagt, es wird Kriege und Kriegsgeschrei sein. Wenn man hineinschaut in die Geschichte, wir haben zwei Weltkriege hinter uns. Und auch heute haben wir viele Kriege und Kriegsgeschrei. Ein Volk, eine Nation empört sich wieder die andere. Wir haben Wirtschaftskriege. Wenn wir an USA und China denken, oder jetzt eben kürzlich erst Griechenland und Türkei, wo es um die Erdgasvorkommen gibt, wo da auch eben eine sehr brisante Stimmung und war eben, wo mit Militär und Kriegsschiffen da entsandt wurden. Also wir hören überall, es ist nahezu wie ein Pulverfass geworden, diese Welt. Kriege und Kriegsgeschrei. Von Hungersnöten ist die Rede. Von Seuchen, von Erdbeben. Und wenn wir sehen, Seuchen, ja, da fällt uns immer aktuell eben die Situation ein. Aber ich möchte einmal darauf hinweisen, dass wir 2018, 19 einen großen Ebola-Ausbruch ja in Afrika hatten. Und das ist in Wirklichkeit eine Seuche mit einer Letalität, also mit einer Sterblichkeitsrate zwischen 30% und 90%. Aktuell ist in der Demokratischen Republik im Kongo liegt die Sterblichkeitsrate bei 67%, also weit über die Hälfte, die diesen Virus sich einfangen, sterben daran. Und eine hohe Infektiosität. Auch Erdbeben immer wieder. Und wie es dann eben heißt, das ist aber erst der Anfang der Wehen. Und ich kann mich daran erinnern, eben wie das so anfing, auch mit Erdbeben hier und dort. Das ist schon einige Jahrzehnte her, wo man damals schon gesagt hatte, der Herr wird bald kommen und darauf Bezug genommen hat. Ich kann mich noch als kleiner Junge daran so ganz schwach in Sinn, wie ich meine, mein Opa war es, hier vorne stand und da war ein Erdbeben und verkündet hatte, Erdbeben und wir haben eine Schrift und der Herr wird bald kommen. Man hat damals schon in einer sehr nahen Erwartung gelebt, dass Jesus kommen wird, bald wiederkommen wird, wo ich fast geneigt bin zu sagen, damals war es vielleicht fast zu viel und heute ist es eher zu wenig. Dass wir sehr wenig darüber sprechen, über die Endzeit, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir uns bereit machen sollen, ihm zu begegnen. Da hat man eher den Eindruck, dass man das Thema ein wenig verdrängt, weil es könnte ja auch sein, dass ich dann eben mich persönlich darauf vorbereiten muss und vielleicht auch mein Leben mehr auf ihn ausrichten sollte. Und eben ein Punkt, der uns auch genannt wird in diesen ganzen Abfolgen, ist, ich finde es ein sehr positiver Punkt, auch wenn eben die Umstände dazu nicht unbedingt positiv sind, ist eben, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird. In jedem Volkstamm, in jedem Kontinent, in jeder Nation soll eben das Evangelium verkündigt werden. Die Umstände, wie gesagt, sind nicht so schön. Wir lesen von der Trübsal, von der Bedrängnis, von der Verfolgung, wo eben die Geschwister vor Gericht gezogen werden und dann eben Zeugnis geben sollen, ablegen sollen eben und das Evangelium so verbreitet wird. Und das können wir sehen eben, es ist auch schon viele Jahre her, dass man sagt, wir haben dieses Ziel erreicht, das Evangelium ist weltweit bis in die entlegensten Gebiete eben verkündigt worden. Also auch hier ein Punkt, wo man, ja soll ich sagen, wie ein Haken hintermachen könnte, erfüllt. Und dann lesen wir aber auch eben, wenn es weitergeht, eben von einem großen Abfall, durch die Bedrängnis, durch die Trübsal eben, von einem großen Abfall, von vielen falschen Propheten, von zunehmender Gesetzlosigkeit, die dazu führt, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und eben bis hin, dass eben Himmelszeichen geschehen werden, dass eben auch die Kräfte der Erde und des Himmels ins Wanken kommen werden. Und eben natürlich der Antichrist, der dann eben sich offenbart und eben die Herrschaft hier auf der Erde antritt. Und wenn ich einen Blick so in diese Zeit hinein tue und mir diese Punkte, die ich einmal so ein bisschen zusammengefasst gelesen habe, mal so vergleiche, muss ich sagen eben, dass ja viele Dinge davon wir sehen können, wie sie sich vor unseren Augen buchstäblich erfüllen. Wie ich schon sagte, große Kriege haben wir gesehen. Das Evangelium, das über die Erde sich verbreitet hat. Und eben, ja, dieser große Abfall. Ich finde es interessant, dass schon vor Jahrzehnten eben, ich sag mal, große Kirchenvertreter diese Veränderung in der evangelischen Kirche festgestellt haben. Um die 60er Jahre rum, das war noch vor meiner Zeit, aber so um diesen Zeitraum, Ende 60er, wo darauf gedrängt wurde, eben einige wenige, und eben sie diese Veränderung in der eigenen Kirche festgestellt haben, dass man doch mehr mit der Welt gehen muss, dass man doch mehr auf diesen neuen, modernen Menschen eingehen muss und sich immer mehr öffnete für weltliche Dinge und wo eigentlich die Hochzeit der Freikirchen war. Wenn ich dann Berichte von meinem Vater höre, eben wie eben die Freikirchen, wie er es immer so schön sagte, wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind und ein Hunger und Durst nach dem Evangelium war und Predigten, geistgewirkte Predigten, die eben Veränderungen bewirkten in dem Leben der Menschen. Eine Hochzeit der Freikirchen. Und wenn wir dann hineinschauen, wie sich das verändert hat, diese Hochzeit, wie auch große freikirchliche Verbünde eben das Wort Gottes in Frage stellen, die Schöpfung in Frage stellen. In 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Naja, vielleicht doch Evolution. Die Jungfrauengeburt und vieles andere in Frage gestellt wird und nicht mehr als Wahrheit und als Gottes Wahrheit verkündigt wird. Ein großer Abfall. Und wie viele den folgen und mit in die Irre geführt werden. Falsche Propheten. Wenn man so hineinschaut, man hat manchmal den Anschein, dass mittlerweile jede Gemeinde eine eigene Prophetin oder Propheten hat. Auch das, Prophetin, Prophet, männlich, weiblich. Es ist schon eigentümlich, wie eben dieser große Abfall, diese große Verführung immer deutlicher wird. Und ich finde es auch gerade in der jetzigen Zeit interessant, wie eben durch diese ganzen Umstände, die wir haben, sich auch hier etwas deutlicher zeigt, dass eben Menschen der Gemeinde fernbleiben, aus einem guten Grund natürlich, es sind ja diese gesamten Maßnahmen und auch diese ganze Infektion und so weiter, und man den Eindruck hat, dass das eigentlich mehr ein vorgeschobener Grund ist und das, was eigentlich im Inneren eigentlich schon da ist, so eine gewisse Lauheit sich dadurch dann ausdrückt, dass man ja einen guten Grund hat, nicht zu kommen und fern zu bleiben. Ich war ein bisschen erstaunt, ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten, die in Kanada lebt, wo ja in jedem Dorf mindestens 10 Gemeinden sind, ich sage jetzt mal ein bisschen halb übertrieben, und man den Eindruck hat, dass da ja eine wesentlich tiefere Grundgläubigkeit da ist, so wie es bei uns vor 30, 40 Jahren war. Und sie erzählte mir und berichtete mir eben, dass auch dort eben diese ganzen Beschränkungen sind und ihre Gemeinde einer der wenigen noch ist, die noch eben einen Präsenzgottesdienst durchführen. Und den einen Sonntag ist ihr Sohn dann von der Gemeinde gekommen und sie war zu Hause und hatte gefragt, na, war bestimmt ganz schön voll, weil wir sind ja noch eine der wenigen. Und da sagte er, nein, es waren noch ganz schön viele Plätze frei. Und wo sie sagt, eben da war sie selber sehr erstaunt und verwundert darüber, wie viele der Gemeinschaft dann doch ferngeblieben sind, obwohl die Möglichkeit besteht. Auch hier sehen wir dieser große, große Abfall, wie viele innerlich schon vielleicht gekündigt haben und sich in diesem Strom mitreißen lassen. Und ich fand es interessant, meine Kinder fanden es weniger interessant, aber ich fand es durchaus interessant eben, und zwar hat man das Wort der Jugend gewählt für 2020, also 2020, und das Wort heißt Lost. Habe ich bis vor kurzem auch noch nicht so genau gewusst, was das bedeutet. Ist klar, kommt aus dem Englischen. Es bezeichnet eben jemand anders, der eben irgendwo verloren ist, nicht weiß, was er tut, so ein bisschen daneben steht, würde man sagen. Verliert beim Spielen, oh, lost, oder kriegt es nicht richtig hin, lost. Was hast du gelost, oder wie auch immer. Das Interessante ist ja, wenn man das mal zurückverfolgt, dieses Wort ist klar, kommt aus dem Englischen von lose, to lose, lost, lost. Das ist ein unregelmäßiges Verb, heißt verlieren, Verlust. Ich kann etwas verlieren, einen Gegenstand. Ich kann auch irgendwas anderes verlieren. Und wenn ich das so ein bisschen mal hineinnehme in unsere Zeit, eine verlorene Zeit, und eine Generation, die verloren scheint, die sich verliert in den Medien, sozialen Netzwerken, man sieht sie immer nur so rumlaufen, eine verlorene Gesellschaft oder eine verlorene Jugend, die sich selbst eben, bezeichnet als lost, die keine Orientierung mehr bekommt von der Gesellschaft, von der älteren Generation, weil sie selber lost sind, weil sie selber nicht mehr die Wahrheit erkennen und keinen Maßstab mehr haben fürs Leben und keine Orientierung mehr haben und diese Orientierungslosigkeit an ihre Kinder weiter vererben, dass sie noch nicht mal mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Lost eben. Finde ich erschreckend bezeichnend für diese Zeit, in der wir leben. Und das Nächste, was ich eben durchaus auch interessant finde, was wir eben auch sehen, ist eben in Vers 7, ich springe zurück in Thessalonicher, das ist der erste, Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, es ist ein Geheimnis dahinter. Und gerade in der heutigen Zeit hören wir ja viel von Verschwörungstheoretikern, Aluhutträgern. Und wer längere Zeit in der Gemeinde ist, da könnte ich fast sagen, das ist ja eigentlich ein alter Hut, wie viel ich schon gehört habe von Antichristen, von der Zahl 666, wo die überall aufkommt und vorkommt und wie und was und wo. Und manchmal eben man den Eindruck hat, dass es welche gibt, die hinter jedem Busch einen Teufel wähnen. Und da das eben dann erzählen, ja und ich habe und da ist und da wird. Der Name Adolf Hitler, wenn man das addiert, das ist 666. Er war sicherlich ein Antichrist, aber noch nicht der. Und so gibt es, ich hätte fast gesagt, voll davon, diese Verschwörungstheorien, diese Erklärungsversuche. Und wo ich persönlich immer sage eben, es mag sein, dass hier und da was Richtiges dran ist, mit Sicherheit. Es ist ein Geheimnis. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist das Endprodukt. Aus der Offenbarung schon heraus kennen wir das Endprodukt, wo diese Welt hinläuft. Es wird zu einer neuen Weltordnung kommen, zu einer Herrschaft des Antichristen, wo ihm die Macht freiwillig übergeben wird. Und es wird eine schreckliche Zeit sein. Das wird uns auch beschrieben. Wo alles, was mit Christentum und Christsein zu tun hat, verbannt wird, hinweggetan wird. Und wo eben stattdessen die Gotteslästerung Einzug erhält und er sich selbst zu Gott macht. Eben, wie gesagt, eine schreckliche Zeit. Und wie wir sehen, wie sich dieses alles vor unseren Augen regelrecht formiert. Auch eben durch die aktuelle Veränderung, die wir feststellen. Zum Beispiel eben, wissen wir auch, Kaufen, Verkaufen wird nur noch durch das Mahlzeichen möglich sein. Die Abschaffung des Bargelds. Auch hier sehen wir einen großen Schritt in diese Richtung, dass wir eben immer mehr in diese bargeldlose Zahlung hineinkommen. Teilweise jetzt begründet durch ein Infektionsrisiko, was eben nachweislich nicht vorhanden ist. Aber auch hier sehen wir ein starkes Zunehmen in diese Richtung. Wir sehen eben zum Beispiel, fand ich es interessant, eben die Veränderung der Gesellschaft, wo man im letzten Jahr, ich habe es nur so beiläufig mitbekommen, im Bundestag über die Digitalisierung gesprochen hat, debattiert hat eben, die ja auch jetzt massiv vorangetrieben wird und unser Leben massiv beeinflussen wird und in dem Zusammenhang über eine Transformierung der Gesellschaft gesprochen hat. Ohne dass ich jetzt die genauen Inhalte darüber weiß, aber wo man eine komplette Veränderung der Gesellschaft diskutiert, bespricht, auch in Richtung eines Grundeinkommens und so weiter. Diese Themen kommen immer wieder auf, wo ich das durchaus bezeichnend und interessant finde, wie weit wir sehen, diese Dinge vorangetrieben würden. Eine komplette Veränderung, die uns bevorsteht. In vielen, vielen Bereichen. Man rechnet damit, dass du im Rahmen dieser Digitalisierung, manche sagen 70-80% der Arbeitsplätze wegfallen werden, also eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir sehen jetzt schon, dass wir eben in eine massive Krise hineinstürzen mit enormer Geschwindigkeit, wie viele zigtausende Arbeitsplätze demnächst wegfallen werden, abgebaut werden. Ich habe einen interessanten Bericht in dem Zusammenhang gehört, und zwar ging es um die Techniker-Krankenkasse, eine der größten Krankenkassen in Deutschland, die berichtet haben, dass die Anträge auf Stundung der Beiträge sich versechzigfacht haben und die Anträge auf Ratenzahlung verhundertfacht, die eben diese Beiträge nicht mehr bezahlen können. Also wir stürzen auch hier in eine massive Veränderung, in eine große Krise, und wir wissen alle, dass eben aus großen Krisen große Veränderungen hervorkommen können und eben Veränderungen herbeigeführt werden. Wir erleben, wie eben immer mehr Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Zum Teil wird es von der Bevölkerung mit befürwortet, mitgetragen. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt werten und sagen, eben in Bezug auf Corona, das ist alles Unsinn und so weiter, sondern ich möchte uns das einfach nur einmal vor Augen halten, wie wir sehen, wie sich gewisse Veränderungen in unserer Gesellschaft ergeben. Eine größere Akzeptanz gegenüber eben einer Überwachung, dass man die Nachverfolgbarkeit das massiv ausbaut, dass man eben nachverfolgen kann, wer mit wem zusammen gewesen ist, aufgrund von gesundheitlichen Gründen natürlich, wie eben Listen geführt werden müssen, wer wo zugegen gewesen ist und eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit sehen wir mehr und mehr schwinden. Wir haben es schon in einigen Bereichen, wo eine Impfpflicht besteht. Wenn man in öffentlichen Einrichtungen reinigen will, muss man eine Masernimpfung vorweisen oder eben eine Immunität vorweisen können. Wenn Kinder in die Schule gehen, müssen sie Masern geimpft sein. Da haben wir schon diese Impfpflicht und auch das Recht auf meine eigene körperliche Unversehrtheit, dass ich über meinen eigenen Körper bestimmen kann, was ich mir antue oder was nicht, wird mehr und mehr schwinden. Direkt, indirekt, durch Repressionen. Und wir wissen alle, es geht letztendlich um dieses Mahlzeichen, was man annehmen muss, um kaufen und verkaufen zu können, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben oder außerhalb eben ist. Und so sehen wir auch hier, wie sich das Wort buchstäblich vor unseren Augen erfüllt und Form und Gestalt annimmt. Mehr, als wie unsere Großeltern das noch erahnen konnten, sehen konnten. Und auch, muss ich sagen, haben wir eine massive Veränderung natürlich in der Gemeinde zu verzeichnen, in unseren Zusammenkünften, in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben ausleben, mit diesen ganzen Abstandsregeln, Hygieneregeln, die wir einhalten müssen, über die wir uns nicht einfach hinwegsetzen können, sehen wir eine massive Veränderung natürlich in der Auslebung unserer Gemeinschaft. Wie wir das Abendmahl halten, wie wir es feiern, ist eine Veränderung. Wie wir Taufen durchführen, auch da gibt es Veränderungen. Ich habe letztlich von einer Taufe einer anderen Glaubensgemeinschaft gehört, sehr kurios, wer dann wen taufen durfte und wen nicht, weil die zu einem Haushalt gehören und die nicht. Und so wie es sonst immer war, dass einer tauft, das war dann dort nicht der Fall. Aus hygienischen Gründen hat dann eben der Onkel die Nichte getauft oder so ähnlich. Also auch hier sehen wir eben für die Gemeinde einen massiven Einschnitt. Und es kommt mir immer dieses Bild von Jona, wie wir eben unseren Bruder Charles Reichenbach hier hatten, und der davon berichtet und so bildlich das dargestellt hat, wie das Meer tobte und toste und das Schiff drohte zu sinken und die Seeleute da eben das loswarfen, wegen wem ist es? Und dann fiel es auf Jona und Jona dann da aufsteht, beziehungsweise sie haben ihn ja geweckt, er hat da geschlafen im Schiff und er sagt, ich weiß, dass es meinetwegen ist. Dieses Toben und Tosen des Meeres, des Völkermeeres, möchte ich fast sagen, ist unseretwegen, ist wegen der Gemeinde. Wegen der Gemeinde erleben wir dieses Tosen und Toben, weil man letzten Endes die Gemeinde am meisten damit schädigt, in der Art und Weise, wie es jetzt folgt. Es kann jederzeit sein, dass diese öffentlichen Versammlungen wieder eingestellt werden müssen, hier und dort, vielleicht auch gesamt, um eben aus hygienischen Gründen oder aus eben medizinischen Gründen oder eben Infektionsgeschehnissen, das eben zu unterbinden, damit eben nicht alle angesteckt werden. In dem Zusammenhang vielleicht noch einmal eine Anmerkung. Ich habe eine Pressekonferenz miterlebt. Es ging darum, dass man, ich meine, Ischel war es, die Menschen getestet hat, wer alles Corona hatte und Antikörper hatte. Und da war eine sehr relativ hohe Durchseuchungsrate, auf jeden Fall weit über 50%. Und dann gab es die Frage eines Reporters und der hatte gefragt, wie viele davon hatten denn jetzt Symptome und Beschwerden. Und dann war die Antwort derjenigen, die diese Studie vorgestellt hat, das ist auf der zweiten Seite des Fragebogens, der ausführlichere, das haben wir noch nicht ausgewertet. So kann jeder von sich eben davon halten, was er möchte. Die Aussage ist für mich ziemlich eindeutig. Aber wir sehen eben hier eine große Veränderung, eben gerade auch für die Gemeinde. Und wenn wir dann im Thessalonicherbrief weiterlesen, eben ja die Zeichen der Zeit, der große Abfall, der Sohn des Verderbens, der eben kommen muss und eben dann der Gesetzlose geoffenbart wird, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Hier möchte ich einmal kurz innehalten. Es ist eben immer wieder, dass wir auf Jesus schauen dürfen und müssen. Er ist der Herr und er hat das letzte Wort und er hält alles in seiner Hand. Und wenn wir dann lesen, wie er ihm mit dem Hauch seines Mundes all das dann entmachten wird. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind noch mitten in dieser Welt. Und ich möchte in Vers 9 weiterlesen. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch sie sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und so weiter. Ich finde, es ist hier eine erschreckende Trennung, die uns hier beschrieben wird, zwischen denjenigen, die eben verführt werden, die die Wahrheit nicht angenommen haben, wie eben es hier zu einer Entfaltung der betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder kommen wird. Die Bibel spricht an anderer Stelle von der Heranreifung des Bösen bis zur vollen Reife, bis sie eben zur Ernte reif ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns so in letzter Instanz vielleicht noch gar nicht vorstellen können, aber wir schon sehr viel davon sehen, wie dieses Böse heranreift zur vollen Reife und hier eben dann in dem Antichristen ja seinen Höhepunkt findet, zur vollen Entfaltung. Betrug durch Kräfte, Zeichen und Wunder und allerlei Verführung. Und zwar von den Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Wir wissen, die Wahrheit ist eine Person. Die Menschen, die Jesus ablehnen und abgelehnt haben, werden diesem falschen Propheten und diesem Lügen folgen müssen. Denn sie müssen der Lüge dann glauben, weil sie die Wahrheit verworfen haben. Es ist eine schreckliche Wahrheit, die uns hier offenbart wird. Und dass Gott selbst eine wirksame Kraft der Verführung senden wird, eben, sodass sie der Lüge glauben. Ich kann mich an eine Predigt erinnern, da hat der Prediger gesagt, dass sie lügen müssen. Das ist schon Gericht Gottes. Dass sie nicht mehr die Wahrheit sagen können, ist schon Gericht Gottes. Sie können gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Und hier eben, dass sie der Lüge glauben müssen, glauben, das ist schon Gericht Gottes. Kein Raum mehr zur Buße. Das ist schrecklich, wenn ein Mensch keinen Raum mehr hat zur Buße. Ich kann mich auch da an ein erschütterndes Beispiel erinnern, wie eben der Pfarrer William Busch berichtete von einem jungen Mann, der im Sterben lag und der zu Lebzeiten immer wieder darauf hingewiesen wurde, du musst dich bekehren, und sagte, im Tode konnte er es nicht mehr ergreifen. Dann war kein Raum mehr zur Buße. Dann wollte Gott nicht mehr. Und das ist schrecklich, wenn eben dieses Urteil über das Leben eines Menschen steht. Und dessen, weiß ich nicht, ob man sich dessen immer so bewusst ist, also mir kam es immer mehr jetzt eben, dass Menschen, die eben Jesus nicht haben, die sind verloren auf ewig. Eine schreckliche Wahrheit, die uns hier offenbart wird. Und eben ein Gericht Gottes, das uns hier deutlich klar gemacht wird. Umso herrlicher, muss ich sagen, ist es, wenn wir eben dann weiterlesen. Denn es gibt eben auch die anderen, wo er von uns spricht. Wir aber sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist das, was für uns gilt. Wir sind zur Errettung erwählt. Wenn ich jetzt erwählt hier lese, so steht es dort, Und auch da könnte man wieder ein theologisches Fass aufmachen. Was heißt Erwählung? Ich möchte hier einfach einen Punkt setzen und sagen, jawohl, ich bin erwählt. Und dabei einen Punkt setzen, ohne es näher auszuführen, sondern einfach in dem Wissen, Jesus hat mich, hat euch bei eurem, bei meinem Namen gerufen und wir sind sein, erwählt zur Errettung. Und ich finde, dass es eben ein Geheimnis ist, ein Stück weit, und dass wir nicht jedes Geheimnis sowieso nicht lüften können, was Gottes Geheimnis ist. Und ich es auch manchmal gar nicht erst versuche, meinen zu müssen, ich müsste Gottes Geheimnisse erklären. Meist wird sowieso etwas komisch, abstruses, frommes daraus, denn es gibt eben diese Geheimnisse Gottes. Und ich kann damit gut leben, wenn ich sage, ja, das steht da, und da setze ich einen Punkt für mich. Es ist ein Geheimnis Gottes, erwählt, jawohl. Und auf der anderen Seite natürlich eben auch, heute, da ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Die Verantwortung des Menschen und die Wahl des Menschen, Jesus anzunehmen oder nicht. Und das ist eben wichtig eben für uns, die wir errettet sind eben, dass er uns nicht zum Zorn erwählt hat oder gesetzt hat, sondern eben zur Errettung und dass wir eine herrliche Zukunft haben, nämlich bei Jesus Christus. Und auch hier eben zum Schluss diese ermahnenden Worte eben, wie es heißt, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen. Hier sind vor allem eben die Brüder gemeint, namentlich angesprochen. Für Schwestern gilt es natürlich genauso, aber vielleicht haben die Brüder hier eine größere Ermahnung nötiger oder eine Ermahnung nötiger wie die Schwestern, wenn es darum geht, eben festzuhalten, ihr Brüder, und eben standzuhalten. Dieses eben Feststehen, es erinnert mich dieses Wort eben, wo es eben heißt, dass eben Sünder und so weiter wird aufgezählt, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und da heißt es auch in dieser Aufzählung, Weichlinge werden das Reich Gottes nicht ererben. Man möchte fast sagen, und so ermannt euch, liebe Brüder, dass ihr feststeht und festhaltet am Wort Gottes, dass wir unseren Familien in rechter Weise vorstehen, dass wir eben dem, was Gott für uns zugedacht hat, gerecht werden und eben feststehen im Glauben, in der Lehre, im Wort, dass wir nüchtern und besonnen sind, dass wir wachen und beten und eben auch diese Mahnung, dass wir diese heiligen Versammlungen, wo das Wort Gottes noch zu finden ist, eben nicht verlassen, sondern eben da zusammenstehen und uns eben wieder neue Kraft geben lassen und ausrichten lassen auf ihn. Und das wünsche ich uns und wünsche uns dazu Gottes Segen und seine Gnade. Amen.